Delta-Tool, Radio-Check, over.
Hier ist Bravo, kommen.
This is Tango, over.
Funkkreis, Podcast der Bundeswehr.
Guten Tag aus der Redaktion der Bundeswehr. Hier ist Barbara Gantenbein und heute geht es um den Weltfrieden. Denn tatsächlich leistet die Bundeswehr ihren Beitrag dazu, unter anderem mit dem Vereinten Nationen Ausbildungszentrum. Die Vereinten Nationen feiern in diesem Jahr ihr 75-jähriges Jubiläum. Die UN-Charta trat am 24. Oktober 1945 in Kraft. Darin festgelegte Ziele sind Sicherung des Weltfriedens und Einhaltung des Völkerrechts. Eingebettet in internationale Bündnisse unterstützt die Bundeswehr genau diese Ziele, zum Beispiel mit der Ausbildung von Militärbeobachtern am Vereinten Nationen Ausbildungszentrum in Hammelburg. Ich bin jetzt am Telefon verbunden mit dem Kommandeur des Ausbildungszentrums, Oberst Werner Klaffus. Guten Tag, Herr Oberst.
Schönen guten Morgen, Frau Gantenbein aus dem schönen, sonnigen Hammelburg.
Bei uns ist nicht ganz so perfektes Wetter, aber dann haben Sie wunderbares Ausbildungswetter und Sie bilden in Hammelburg ja für die Vereinten Nationen Militärbeobachter aus. Können Sie mir bitte erzählen, was die Aufgabe der Militärbeobachter ganz konkret ist?
Militärbeobachter sind unbewaffnete Offiziere, die in Konfliktländer gehen und sich zwischen die Konfliktparteien stellen. Das Ziel der Vereinten Nationen ist, diese Konfliktparteien zu trennen. Und damit ist das für die Beobachter natürlich eine sehr schwierige Aufgabe. Mhm. Das heißt, sie müssen vorrangig, natürlich, wie das ihr Name sagt, beobachten, die Lage feststellen und auf dem dort vorgeschriebenen Dienstweg nach New York melden, um daraus möglicherweise politische Konsequenzen und Maßnahmen abzuleiten. Sie müssen verifizieren können. Das heißt, oft sind das ja mit Waffen ausgetragene Konflikte, wo gegebenenfalls Waffen dann irgendwann abgegeben, eingesammelt und so weiter werden müssen. Das heißt, Verifikationsaufgaben ist ein großer Teil. Und der dritte Teil, und den halte ich fast mit für den wichtigsten, ist die Verbindung herzustellen und zu halten zwischen allen möglichen Organisationen, den Konfliktparteien, Hilfskräften und, die dort in so einem Einsatzland zu finden sind, um die Kräfte aller Beteiligten, wo es irgend geht, zu bündeln und für Frieden und Stabilität das Bestmögliche herauszuholen.
Mhm. Und Sie bilden ja jetzt auch internationale Militärbeobachter aus. Also es sind ja nicht alles Deutsche, die bei Ihnen ausgebildet werden. Wo kommen die denn überall her, die Teilnehmer? Und was lernen die in den Lehrgängen? Also ich rede jetzt von der Normalsituation, nicht Corona.
Ja. Die Einsätze der Vereinten Nationen sind natürlich immer multinationale Einsätze. Mhm. Also auch die Bundeswehr geht niemals alleine in einen Einsatz der Vereinten Nationen, sondern da sind immer viele, viele Nationen, die sich an diesen Missionen beteiligen. Und eine der wesentlichen Leistungen hier des Vereinten Nationen Ausbildungszentrum in Hammelburg ist, dass wir dieses Szenar schon in der Ausbildung abbilden. Mhm. Das heißt, ich habe regelmäßig für so einen Lehrgang etwa 8, manchmal 10 internationale Instruktoren und bis zu 20, 25 internationale Lehrgangsteilnehmer zusätzlich zu den Deutschen. Mhm. Und international heißt, die kommen von allen Kontinenten, Europa, Südamerika, Mittelamerika, also als ein Kontinent zu sehen, Afrika und Asien. Mhm. Damit können wir hier dieses internationale Ambiente perfekt abbilden und auch unsere deutschen Lehrgangsteilnehmer haben hier schon das Gefühl und sind im Prinzip in ihrem ersten Einsatz, wenn sie bei uns durch die Ausbildung gehen.
Mhm. Ich habe vor ein paar Jahren mal drehen können für die Bundeswehr, die Abschlussübung und fand das total spannend, was alles an Stationen da aufgebaut wurde. Können Sie da so ein bisschen erklären, was zum Beispiel in der Abschlussübung alles vorkommt und was so gelernt wird in den Lehrgängen?
Ja, die Abschlussübung ist tatsächlich unser Aushängeschild. Die führen wir über 8 Tage im Sommer in Süddeutschland, im Herbst hier im Fränkischen durch. Mhm. Wir führen diese Übung traditionell inzwischen seit über 10 Jahren ganz eng zusammen mit unseren Schweizer, österreichischen und niederländischen Kameraden, sodass wir also auch auf dieser Ebene schon eine multinationale Übung haben. Mhm. Und diese Übung besteht bei uns aus 36 Stationen, in denen ein Lehrgangsteilnehmer alle möglichen Szenarien erleben kann, die er im realen Einsatz hat. Das geht los mit einem ganz normalen Verkehrsunfall, bei dem er irgendwo helfen muss. Das geht da los, dass er irgendwo, ich sage mal, in ein Gelände kommt, wo man eine Bedrohungslage durch Minen oder alte Kampfmittel hat. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Bis hin, sich wirklich energisch zwischen Konfliktparteien zu stellen, wo Streit ausbricht um irgendwelche Dinge, um Landforderungen, um Grundstückforderungen. Bis hin im Höhepunkt dann eine Mediation, das heißt ein Abstimmungsgespräch zwischen den Konfliktparteien. Das heißt, unsere Lehrgangsteilnehmer werden gefordert, sowohl intellektuell das ganze Komplexe zu sehen, zu erkennen und zu verstehen, aber auch dann in der einzelnen Situation richtig und zweckmäßig handeln zu können. Und wir füttern diese Bilder zum Beispiel an, dass wir die Polizei dabei haben, die im Einsatz immer präsent ist, dass wir zivile Organisationen, bei uns sind das oft GIZ und CIV, wenn Ihnen das was sagt, das sind die Nachfolgeorganisationen, ne, die dann am Auswärtigen Amt und im Entwicklungshilfeministerium sind. Das heißt, alle diese Spieler, die auch im Einsatz zu finden sind, sind bei uns in diesem Szenar integriert, sodass unsere Lehrgangsteilnehmer wirklich das Gefühl haben dürfen, sie sind im Einsatz, außer dass es vielleicht nicht ganz so heiß ist wie in Mali.
Mhm. Wir sollten vielleicht für die Zuhörer noch kurz erklären, GIZ, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, ja, und CIV, Zentrum für internationale Friedenseinsätze. Ich fand damals auch so spannend, dass Sie ja unheimlich viele Rollenspieler in diesen Übungen einsetzen. Können Sie das vielleicht für die Zuhörer auch mal so ein bisschen plastisch beschreiben, wie man sich das da vorstellen muss?
Ja, da sind wir hier, ich sag mal, durch unseren Dienstherrn, durch die Bundeswehr sehr, sehr gut ausgestattet worden. Und das ist vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal, das wir in der Welt haben. Das Vereinte Nationen Ausbildungszentrum hat für diese Ausbildung eine komplette Unterstützungskompanie. Das sind um die 90 Soldaten, die dann in dieser Ausbildung in alle Rollen schlüpfen, die gebraucht werden. Das geht von dem gegnerischen Kriegsherrn. Das sind dessen Streitkräfte, das sind irreguläre Kräfte, da ist ein Bürgermeister dabei, da sind Passanten am Straßenrand, die dort Dinge machen, was sie brauchen, was in so ein Szenar gehört. Das wird durch diese Soldaten dargestellt. Und weil sie so viele sind, sind diese Bilder für sich selbst sprechend und so glaubwürdig, ne, dass man den Lehrgangsteilnehmer nicht erst erklären muss und stellen sie sich vor, sie sind und so weiter, sondern die sind in der Lage und können in dieser Lage üben. Diese Rollenspieler sind Profis, die wissen, was sie machen. Also die muss man auch nicht steuern, sondern die haben das große Ziel dieses Bildes, dieser Station vorm Auge und können dann auch zweckmäßig auf das Verhalten der Lehrgangsteilnehmer reagieren. Mhm. Damit haben wir eine hochprofessionelle Ausbildung, die in der Qualität weltweit hohe Anerkennung hat.
Also ich fand das auch unheimlich beeindruckend. Wie lange dauert die Ausbildung denn insgesamt?
Für die deutschen Lehrgangsteilnehmer sind das 10 Wochen. Zunächst mal gibt es natürlich die normale Einführung erstmal in das Geschäft der Vereinten Nationen, was in vielen Bereichen doch sehr anders ist als das der klassischen Bundeswehr und des klassischen Gefechts, was wir hier ausbilden. Da muss man erstmal ein paar Eckpunkte verstanden haben, um sich zweckmäßig verhalten zu können. Mhm. Dann kommt ein großer Teil Sanitätsausbildung, 3 Wochen inzwischen, weil diese Militärbeobachter in Regionen eingesetzt werden, wo eben nicht der Doktor gleich verfügbar ist, wo sie schon in der Lage sein müssen, sich auch in schwierigen Situationen erst einmal selber zu helfen. Dann kommt ein großer Block Sprachausbildung Englisch. Mhm. Unsere Offiziere sprechen natürlich Englisch, aber wir machen jetzt das VN-Englisch. Das heißt, die Sprache, die dort gesprochen wird, Fachbegriffe, Fachverfahren, Gesprächsführung, ne, wie mache ich ein Briefing für Vorgesetzte und so weiter und so fort, ne, damit auch da sowohl die englischen Vokabeln, die Fachsprache, aber auch die Formate passen. Und dann kommt eben unser Aushängeschild. Die letzten 4 Wochen ist dann der Militärbeobachterlehrgang, wo natürlich erst eine ganze Menge Theorie kommt, die man auch verstanden haben muss. Und dann geht das in diese praktische Ausbildung, die Sie ja auch gesehen haben, ne, die dann tatsächlich der Höhepunkt ist. Mhm. Und ganz zum Schluss machen wir fast wie bei Asterix ein großes Dinner, ne, mit allen Lehrgangsteilnehmern und Ausbildern zum Ende des Lehrgangs, damit dann alle wirklich erfolgreich in ihre Heimatnationen dann wieder zurückreisen können.
Und ich nehme an, Wildschwein gibt es da nicht?
Es gibt auch Wildschwein, aber wer kein Wildschwein mag, der kriegt dann Ente oder irgendwas anderes.
Das klingt gut. Mir ist damals aufgefallen, ist während der Stadt, also bei den Stationen, waren auch solche Sachen wie ein frisches Grab, wo offensichtlich jemand, ich sag mal, heimlich begraben wurde, oder ein Haus, das überfallen wurde, wo Frauen vergewaltigt wurden. Also das haben die so nachgestellt, also die Situation danach. Welches Thema ist denn am wichtigsten und wie wichtig ist so das Thema Menschenrechte in der Ausbildung?
Die Menschenrechte stehen immer an allervorderster Stelle bei allen Aktivitäten und bei allen Gedanken der Vereinten Nationen. Ne, ich denke, wie auch alle anderen Organisationen, ob das der NATO oder wie auch immer ist. Die Vereinten Nationen haben in den letzten Jahren aufgrund der Erfahrungen aus sich verändernden, auch Kriegsbildern aus den Einsatzländern oder aus Afrika, den Schutz von Zivilisten an allerhöchste Priorität gestellt. Mhm. Das Thema in den Ländern sind Vergewaltigungen, Plünderungen, Mord, Totschlag, ne, durch Konfliktparteien, durch die verschiedensten in diesen Krisenländern agierenden Akteure. Ne, das sind illegale Banden, das ist alles möglich. Da gibt es also inzwischen eine Vielzahl von Konfliktteilnehmern. Und hier ist der Schutz von Zivilisten an höchste Stelle gesetzt. Und deswegen haben wir in vielen dieser Bilder, ne, so wie, ich sage mal, Vergewaltigung, ne, oder auch an diesem Grab, wo dann eine die weinende Witwe, mhm, ne, dann um ihren umgebrachten Mann trauert, da kommt dann eine Konfliktpartei dazu und will sie also von uns weghaben, mhm, ne, damit sie eben nicht berichten kann, was da an Kriegsverbrechen gegangen worden ist. Und auch damit ist wieder umzugehen. Ne, das heißt, das Thema Schutz von Zivilisten steht ganz an prominenter Stelle und ist in vielen unseren Bildern auch entsprechend abgebildet, dass unsere Militärbeobachter dann, wenn sie so eine Situation haben, erstens in der Lage sind, dies einzuordnen und dass sie auch den Mut fassen, dann nach vorne zu gehen und dann einzuschreiten. Mhm. Denn das Wissen ist das eine, aber das dann tatsächlich auch zu machen, das ist schon eine mutige Entscheidung. Und wenn der Gegner bewaffnet ist und Sie unbewaffnet sind und Sie nur das Wort haben, dann muss man schon genau überlegen, wie man das richtig macht. Ja, und das bilden wir aus.
Ja, ja. 2018 hat der UN-Generalsekretär Guterres ja eine Reforminitiative der Friedensmissionen vorgestellt. Und Deutschland hat in den Bereichen Frauen, Frieden und Sicherheit und Performance, also Ausbildung, Training, Kapazitätsaufbau, eine Schlüsselrolle übernommen. Was hat sich seitdem in der Ausbildung verändert und welchen Stellenwert haben heutzutage weibliche Militärbeobachter? Sie haben ja eben auch gesagt, gerade so, die Rolle der Frau wird wichtiger, eben dann auch auf Seiten der Militärbeobachter. Können Sie mir dazu noch was sagen?
Ja, die Erfahrung aus den letzten Jahren, wie ich das eben schon angedeutet habe, ist eben, dass in diesen Konfliktszenarien die Konfliktparteien vielfach Vergewaltigung als Mittel, Raub, Brandschatzung, Vertreibung als Mittel ihrer Kriegsführung nutzen.
Ja.
Und gerade wenn es darum geht, Vergewaltigung oder Schutz von Familien, sind die Vereinten Nationen überzeugt, dass der Einsatz von Frauen in diesen Szenarien, von weiblichen Offizieren, zweckmäßiger ist als der von Männern, weil sie einfühlsamer auf diese Situation reagieren können, weil sie auch eher in der Lage sind, mit Menschen, mit vergewaltigten Frauen und so weiter zu kommunizieren, ne, als wenn ich da jetzt als Mann auftrete. Daher haben die Vereinten Nationen jetzt sehr hohe Forderungen gesetzt und den Frauenanteil zum Beispiel in den Missionen auf 15% erhöht.
Mhm, mh.
Die Bundesrepublik Deutschland muss jetzt natürlich gucken, wie sie damit umgeht. Und wir haben jetzt seit 2 Jahren, hat das Bundesministerium der Verteidigung weltweit eingeladen zu unserem Militärbeobachterlehrgang. und hat hier ausgeschrieben den Lehrgang für weibliche Offiziere, sodass wir im letzten Jahr in einem Lehrgang 22, im Vorjahr 23 Frauen von 4 Kontinenten bei uns hatten. Nur Australien war nicht vertreten. Die hier bei uns den Militärbeobachterlehrgang mitgemacht haben. Das heißt, die Bundesrepublik Deutschland ist hier einen weiten Schritt nach vorne gegangen und hat hier auch weit sichtbar, weil der Lehrgang bei uns wohl auch ganz gut gelaufen ist, für die Welt eben hier weibliche Militärbeobachter ausgebildet. Wobei das nach meiner Bewertung auch erstmal nur die ersten Schritte sein können. Wir haben jetzt also knapp 50 Frauen ausgebildet. Für den Bedarf der Vereinten Nationen ist das ein erster Schritt. Und ich denke, dass eine gute Idee ist, diesen Weg weiterzugehen.
Ja, das ist eine tolle Leistung. Und ich denke auch gerade so in muslimisch geprägten Ländern ist es ja auch häufig so, dass die Frauen gar nicht mit Männern reden würden. Und dann ist es ja umso wichtiger, dass Frauen da sind, um mit anderen Frauen zu reden. Wenn sich jetzt Kameradinnen und Kameraden dafür interessieren, was müssen die denn für Qualifikationen haben, damit die zu ihnen kommen dürfen und sich ausbilden lassen können?
Ja, formal sollen das Stabsoffiziere sein. In der Bundeswehr sind aber auch Oberleutnant und Hauptleute immer gut geeignet, diese Ausbildung zu durchlaufen, um dann künftig als Militärbeobachter eingesetzt zu werden. Die beiden Kernforderungen, die ich immer an diese jungen Offiziere und Offizierinnen stelle, sind einmal militärische Erfahrung. Sie brauchen also eine gewisse, ich sag mal, Dienstzeit und auch Verwendungen, so dass sie in der Lage sind, das, was sie vor Ort im Einsatzland sehen, Konfliktparteien, wie sind die ausgerüstet, was machen die und so weiter, das müssen sie sehen, das müssen sie verstehen, das müssen sie einordnen können. Dazu braucht es militärische Erfahrung. Da braucht man einige Dienstjahre und Verwendung, um das zu verstehen. Die zweite wesentliche Säule ist Lebenserfahrung. Ich hatte eingangs gesagt, die Militärbeobachter sind vor allen Dingen auch dazu da, um zu kommunizieren, mit allen möglichen Parteien, Kriegsparteien, Hilfsorganisationen zu kommunizieren und Lösungswege zu identifizieren und vielleicht festzumachen, um Frieden und Stabilität zu fördern. Auch dazu braucht es Lebenserfahrung. Das heißt, sie brauchen ein bestimmtes Alter, eine bestimmte Lebenserfahrung, dass sie in der Lage sind, auch mit manchmal schwierigen Menschen immer noch sachlich zu diskutieren und trotz aller Schwierigkeiten zu einem akzeptablen Ergebnis zu kommen. Das kann ein 18-, 20-, 22-Jähriger mit Sicherheit noch nicht.
Nein, das ist also richtig.
Die beiden Säulen sind Lebenserfahrung und dienstliche Erfahrung. Ja. Darum sind unsere Lehrgangsteilnehmer immer, ich sage mal so, 32, 33, 35 und sind Hauptleute oder Stabsoffiziere. Das sind die besten Voraussetzungen für diese Ausbildung und für diese Aufgabe.
Ja, es ist ja wirklich eine extrem komplexe Aufgabe, das stimmt.
Ja.
Und es wäre natürlich auch toll, wenn sich viele junge Offizierinnen melden würden und sagen würden, ich will das auch machen. Und es hängt ja auch immer so ein bisschen davon ab, in welchen Kontexten die jetzt aktuell arbeiten. Aber ich finde es ganz toll und ganz spannend, was Sie da machen. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen für dieses Gespräch, Herr Oberst.
Ja, bitte gerne. Und wie gesagt, bei Gelegenheit gerne wieder, Frau Gantenbein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Das wünsche ich Ihnen auch. Herzlichen Dank. Zum Thema 75 Jahre Vereinte Nationen finden Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch viele weitere Informationen auf der Webseite des Verteidigungsministeriums und das ist bmvg.de. Den nächsten Podcast, den hören Sie wie immer kommenden Donnerstag. Ich melde mich für heute ab aus dem Funkkreis. Tschüss.